Herzlich willkommen zum ersten Podcast auf musifiziert.de, dem Blog für Musiker und Interessierte. In dieser Folge soll es um die Frage gehen, muss man eigentlich ein teures Mikrofon nutzen, um gute Gesangsaufnahmen zu machen? Ich bin Sabine Greichen, Sängerin, Songschreiberin, YouTuberin und Bloggerin und heute melde ich mich aus dem Wohnzimmer bei einer Tasse Tee und ich habe bei mir den Pille. Ja, Pille war 13 Jahre Musikfachverkäufer, spielt Schlagzeug und hat sich auch ein eigenes Heimstudio eingerichtet, ist jetzt hauptberuflich Tontechniker im Fernsehproduktionsbereich und bei Konzerten und diversen Veranstaltungen. Und ja, wir werden jetzt mal besprechen, was das mit den teuren Mikros auf sich hat, ob das jetzt wirklich sinnvoll ist oder nicht. Hallo Pille.
Guten Tag.
Ja, ich hoffe, dein Tee schmeckt dir. Ich habe ja auch eine Tasse
ja,
vor mir und
schwarzer Tee mit Zucker und Milch.
Ja, ich habe Kräutertee. Okay, ja, wir haben beide Erfahrungen mit Gesangsaufnahmen. Ich als Sängerin, auch als Studiosängerin hinter Mikrofon und du ja sozusagen an der Schallzentrale am Mischpult. Und ja, als erstes würde ich mal sagen, wie definiert man denn eine gute Aufnahme? Wie würdest du eine gute Aufnahme definieren?
Also eine gute Aufnahme muss erstmal anständig gepegelt sein. Das heißt, das Signal darf nicht zu leise aufs Band oder auf die Festplatte gebannt werden oder zu laut. Es darf auf keinen Fall klippen. Also der rote Bereich sollte absolut tabu sein. Ja, es sollte nicht rauschen, nach Möglichkeit ohne Nebengeräusche. Man sollte darauf achten, dass kein Straßenlärm zu hören ist oder läutende Kirchenglocken. Vogelgezwitscher kann manchmal ganz reizvoll sein, aber prinzipiell sollte man darauf achten, dass wirklich nur das Nutzsignal auf der Aufnahme ist. Ja, also wir reden über Gesangsmikrofone und es ist natürlich auch wichtig, wie performt der Sänger? Kann der überhaupt singen? Trifft er die Töne? Groove, Timing, Ausdruck, das ist auch wichtig, oder beziehungsweise das sind auch Faktoren, die für eine gute Gesangsaufnahme wichtig sind.
Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Also eine gute Artikulation, gute Verständlichkeit.
Genau, was nützt das beste Mikrofon, wenn der Sänger einfach nicht singen kann?
Das ist so wahr.
Genau, also man sollte auf jeden Fall vorher üben. Und wenn Töne nicht getroffen wurden oder man merkt, es gibt Temposchwankungen, lieber die Aufnahme abbrechen und nochmal von vorn probieren, bis es wirklich sitzt.
Hm.
Weil jeder Bearbeitungsschritt, den man danach macht, macht die Aufnahme nur noch schlechter. Gerade Timing-Korrekturen oder Tonhöhen-Korrekturen gehen nur in einem begrenzten Maß, ohne dass man es direkt mitbekommt. Auch wenn man dann Töne, ganze oder halbe Töne verschieben muss, dann hört man Artefakte und das klingt dann sehr schnell künstlich. Und das ist häufig nicht gewollt.
Ja, also Töne treffen ist schon mal eine große Geschichte, die sollte man auf jeden Fall beherrschen. Die kann man ja auch gut vorher üben. Also wenn man jetzt als Sänger oder Sängerin das erste Mal in ein Tonstudio geht oder sich zu Hause hinsetzt und Aufnahmen macht, dann sollte man sich halt gut vorbereiten und dort natürlich auch den Gesang vorher schon ein paar Mal geübt haben und vielleicht auch ein bisschen textsicher sein. Das spart auf jeden Fall auch Zeit.
Zeit und Geld, genau. Denn Studiozeit ist in der Regel nicht sehr günstig.
Mhm. Außer wenn man es natürlich zu Hause selber machen kann.
Genau, ja, genau. Ja. Da kann man sich natürlich auslassen und so oft probieren, bis es klappt, ohne dass man irgendwelchen Leuten auf die Nerven geht.
Ja, wir haben ja beide Erfahrungen, einmal im Home-Recording-Bereich und aber auch im richtigen, ich sag mal, professionellen Studiobereich. Wie sind deine Erfahrungen mit den Mikros, die du bisher eingesetzt hast? Also ich kann mich erinnern, ich habe früher auch mal ein ganz einfaches SM58 gesungen, um eine Demoaufnahme zu machen. Das ist ja jetzt eigentlich nicht so das typische Mikrofon für Gesangsaufnahmen, oder?
Naja, also das SM58 ist durchaus ein übliches Gesangsmikrofon, allerdings für Aufnahmen ist richtig, wird das eher seltener benutzt. Allerdings gibt es Aufnahmen, die auf Platten erschienen sind, die mit einem SM58 gemacht wurden, die wirklich grandios sind. Björk ist da zum Beispiel ein sehr prominentes Beispiel. Die benutzten SM58 oder ein SM57 und das klingt super. Privat besitze ich drei Membrankondensatormikrofone. Eins in der Preisklasse um die 80 Euro, das zweite in der Preisklasse um die 120 Euro. Und dann das Braunau Phantom Classic, das ist ein sehr hochwertiges Mikrofon, das kostet jetzt um die 1.100 Euro oder so. Und als ich mir das Mikrofon gekauft habe, das teure Mikrofon, war ich erstmal ernüchtert. Denn der Klangunterschied, den ich mir versprochen hatte, der war so nicht da. Sicherlich, das Mikrofon klang in den Höhen ein bisschen seidiger, ein bisschen feiner aufgelöst. Die S-Laute klangen nicht so penetrant. Aber im Großen und Ganzen, lass den Klangunterschied zwischen dem 120-Euro-Mikrofon und dem 1.000-Euro-Mikrofon, lass den 10% sein.
Also hört man gar nicht so sehr als Laie.
Genau. Ja, so sieht's aus. Also die letzten 10%, die das im Klang den Unterschied macht, die machen so einen großen Preisunterschied aus, dass man da wirklich abwägen muss, muss das sein, kann man sich das leisten, ist das notwendig? Werden die Aufnahmen wirklich besser, wenn ich ein Mikrofon benutze, das 1.000 Euro kostet? Ja.
Es ist ja auch, glaube ich, ein Unterschied, was dann am Ende mit den Aufnahmen passieren sollen. Sollen die Aufnahmen zum Beispiel solo irgendwo abgespielt werden oder hast du ein riesengroßes Instrumental, wo da ganz viele Stimmen sind? Richtig. Oder, wie du gesagt hast, noch mit Effekten?
Exakt, ja, genau. Also wenn ich jetzt ein Mikrofonsignal nehme und das wird nach der Aufnahme noch EQ'd, mit einem Equalizer verbogen, komprimiert, dann macht man noch eine Tonhöhenkorrektur, Timingkorrektur und dann noch Hall-Effekte, Chorus drauf. Man hört nicht, was das für ein Mikrofon ist. Das kann mir keiner erzählen, dass jemand hört, welches Mikrofon Rihanna bei ihren Aufnahmen benutzt hat.
Ja, also aber ich denke, das ist auch nach oben hin. Es gibt ja nach oben hin noch Mikrofone. In den meisten Studios stehen diese Neumann-Mikrofone zum Beispiel.
Ja.
Also ich kenne jetzt nicht die einzelnen Namen. Da gibt es sicher auch unterschiedliche Modelle. Aber ganz oft stehen da diese ganz, ganz teuren. Die kosten ja mehrere tausend Euro dann auch schon. Auch da glaube ich, dass der Unterschied klanglich nicht mehr am Ende so sehr zu hören ist.
Ja, man muss das schon unterscheiden, ob man das jetzt privat für sich zu Hause macht oder ob man das tatsächlich beruflich macht und damit sein Geld verdient. Hm. Wenn man damit sein Geld verdient, also abliefern muss, dann legt man natürlich Wert darauf, dass man hochwertiges Equipment benutzt. Equipment, was einfach zu handeln ist, was robust ist und das darf dann auch ein bisschen mehr kosten.
Hm.
Wenn ich jetzt allerdings zu Hause Aufnahmen mache, da ist das Mikrofon wirklich, steht da an zweiter Stelle. In erster Linie ist es wichtig, dass ich einen anständigen Raum habe, dass ich einen Raum habe, der gut klingt.
Mhm.
Ja, wenn ich das nicht habe, dann muss ich zusehen, dass ich die Stimme nach Möglichkeit isoliere. Also mir sowas wie eine kleine Gesangskabine baue, um den schlecht klingenden Raum einfach auszublenden. Ja, das sind so die wichtigsten klangrelevanten Kriterien, sage ich jetzt mal so.
Ja, also ich sage mal, die ganze Klangkette oder wie sagt man dazu, was jetzt halt zusätzlich zu einer Gesangsaufnahme wichtig wäre, ist es ja nicht nur das Mikrofon.
Ja, man muss natürlich auch gucken, wo schickt man das Signal rein? Wie wird das Signal aufgenommen?
Genau, das meinte ich jetzt mit dieser Klangkette.
Genau, die Signalkette, ja.
Signalkette, so heißt das genau.
Exakt, also ich würde empfehlen, zu Hause das Signal so wie es kommt, in ein Interface, vorausgesetzt man nimmt mit einem Computer auf und nicht mit einer Bandmaschine. Ich würde das Signal vom Mikrofon in ein Interface schicken und vom Interface, da wird es dann in ein digitales Signal gewandelt und dann geht das in den Rechner. Ich würde davon abraten, irgendwelche klangverändernden Teile in die Signalkette einzuschleifen. Also ich würde keinen EQ reinschleifen, keinen Kompressor, denn wenn man da was falsch macht, das kriegt man nach der Aufnahme nicht wieder weg.
Das heißt, erstmal die Aufnahme so roh wie möglich zu haben und richtig, dann später die Aufnahme bearbeiten zu können.
Das ist das, was ich mache und ich würde es auch empfehlen, weil ich damit einfach die besten Ergebnisse erziele. Alles, was klangverändernd ist, Kompression oder Equalizing, das würde ich alles machen, wenn die Aufnahme im Kasten ist. Ja, wenn ich jetzt Fehler mache beim Komprimieren, stell dir vor, du hast einen super tollen Take, ja, und du gibst ein bisschen mehr Energie, der Kompressor greift zu dolle und man hört den pumpen, dann ist es echt schade. Das kriegt man danach sehr schlecht wieder weg.
Ja.
Deswegen erstmal so clean wie möglich, gut ausgesteuert, es darf nicht klippen, auf keinen Fall, aufnehmen und dann danach bearbeiten. Man muss gucken, dass der Pegel anständig ist, dass es auf keinen Fall klippt, das muss ich nochmal sagen, es darf nicht übersteuern.
Ja.
Wenn man das so in den Rechner reingibt, dann ist das völlig okay.
Hm.
Genau, man sollte auf jeden Fall davon absehen, noch irgendein Mischpult zwischen Mikrofon und Soundkarte zu machen.
Das stimmt, ja. Denn das haben wir ja auch schon mal ausprobiert.
Richtig, Mischpulte im unteren Preissegment rauschen.
Ja, das war nicht so günstig. Ja. Exakt. Also vom Klang her dann.
Ja.
Das hat sehr gerauscht. Genau. Aber es war ein Versuch, also man muss es ja dann mal testen, wenn das die Funktion hat und so ausgepriesen wird als USB-tauglich und an Rechner und so weiter. Und dann
richtig.
Sollte man das ja mal ausprobieren, die Funktion. Aber ja, ist nicht immer zu empfehlen. Ich glaube ja persönlich auch, dass das wie bei ganz vielen Sachen ist, mit den teuren Mikros oder mit den teuren Zubehörteilen oder ja, Equipment, was jetzt für Home Recording ist, dass man auch ganz oft einfach so... ja, unsere Nachbarn sind da. dass es auch manchmal einfach sich höherwertig anfühlt, weil man weiß, das hat viel Geld gekostet, obwohl der Endverbraucher es am Ende nicht wirklich merkt. Also so, sozusagen so ein Placebo-Effekt oder wie man dazu sagen würde.
Ja, ja, diesem Effekt bin ich ja auch aufgesessen.
Ja.
Also ich habe mir dieses Brauner Phantom Classic gekauft, nachdem ich es bei einem Kumpel ausprobiert habe. Er hatte das und ich hatte die Möglichkeit, mir das mal mitzunehmen und das mal auszuprobieren. Und was haben wir da? Enjoy the Silence haben wir damit aufgenommen. Und ich war total geflasht und habe mir das gleich bestellt. Und es war eine Woche später war es da. Und dann hatte ich wirklich Zeit, einen freien Kopf, die Euphorie war weg und habe das dann wirklich mal verglichen und habe festgestellt, der Unterschied ist nicht so riesig.
Mhm.
Also na klar, es ist ein Unterschied da, es löst feiner auf. Und wenn man wirklich eine feine Ballade hat, wo halt die Stimme wirklich in den Vordergrund gemischt ist, die Instrumente in den Hintergrund, dann macht das wirklich Sinn, so ein Mikrofon zu benutzen.
Die S-Laute waren, glaube ich, ein bisschen seidiger.
Ja, so die waren weicher, die waren nicht so penetrant, richtig. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt hier ein vollgepacktes Arrangement habe mit links verzerrt Gitarre, rechts verzerrt Gitarre, ein Bass, der drückt und ein Schlagzeug, was mit einer offenen Hi-Hat spielt,
ja,
dann kann man auch mit dem SM58 aufnehmen. Also das,
theoretisch ja, schon, ja. Ich glaube, am Ende ist es ja dann einfach nur die Bearbeitung, die dann wichtig ist, weil so ein SM58 klingt ja, also so aus meinem Empfinden, immer so ein bisschen muffiger.
Ja.
Und da musst du dann im EQ halt ziemlich viel machen, um da so ein bisschen Brillanz noch reinzukriegen, oder?
Genau, man muss da schon ganz schön dran rumbiegen.
Hm.
Aber wie gesagt, wenn man weiß, was man tut, dann kann man das machen.
Ja. Also ist quasi auch ein günstiges Mikrofon möglich, um Home Recording zu machen.
Ja.
Also es muss nicht das ganz teure aus dem Studio sein. Ich persönlich würde da einfach nach Bewertung gucken.
Genau, das kann man machen. Benutzerbewertung.
Genau.
In der Preisklasse würde ich mich orientieren. Also man sollte vielleicht nicht unter 100 Euro gehen.
Ja.
Ich würde vielleicht so 150, 200 Euro anpeilen für das Mikrofon inklusive Spinne und Kabel.
Hm.
Dann hat man in der Regel schon was brauchbar ist. Was rauschfrei arbeitet.
Ja, ja. Das ist dann sicher auch nochmal entscheidend. Aber das Mikrofon an sich, wenn ihr gut singt, dann... dann wird auch die Aufnahme gut, auch wenn das ein günstigeres Mikrofon sein sollte. Denn ein schlechter Sänger wird durch ein teures Mikrofon nicht unbedingt besser. Ja, also wir haben dieses Gespräch hier nicht mit einem teuren Mikrofon aufgezeichnet. Das ist ein ganz normaler mobiler Recorder, das von Zoom, ein H2, das ist noch ein älteres Modell. Deswegen ist da sehr viel Raumklang mit drauf und ich fand das aber mal ganz interessant.
Ja, ja, ich glaube, das Ding macht seinen Job ganz gut.
Ja.
Also das ist nicht so schlecht.
Genau, einfach um jetzt nochmal für die sich jetzt wundern, warum wir jetzt von guter Qualität reden und aber so viel Raumklang drauf ist. Okay, ja, dann schön, dass wir darüber sprechen konnten.
Ja.
An anderer Stelle würde ich dann gerne nochmal drauf zurückkommen und mit dir über weiteres Equipment sprechen.
Ja, sehr gern. Es hat mir Spaß gemacht.
Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann.